Ja, wollen noch einmal zum Gebet uns erheben. Herr Jesus Christus, du bist letztendlich und zuallererst der Herr und der Meister. Und so hast du es auch deinen Jüngern gesagt und ihr seid Brüder. Und wenn wir jetzt gemeinsam auf dein Wort hören, so schenk uns auch, dass wir deine Gedanken verstehen, das, was dir wichtig ist, was durch deinen eigenen Mund ja weitergegeben worden ist, deinen Jüngern oder auch durch deine Apostel. Herr, bitte schenk du, dass es heute, im Jahr 2009, unser Herz trifft und verändere du uns. Wir wollen dir danken, weil du ein redender Gott bist, der heute nicht schweigt. Amen. Ja, also darum geht es, das, was ihr auch hier an der Wand lesen könnt, der Ausspruch von dem Herrn Jesus, und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Dies ist der zweitletzte Satz, den das Matthäusevangelium überliefert hat. Danach kommt noch, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir trösten uns mit dem letzten Satz. Und oft zitiere ich diesen auch, wenn ich am Krankenbett stehe oder wenn man vor einer schweren Situation steht, dass man sich damit trösten kann. Und ich bin bei euch, so sagt der Herr Jesus, bis an der Weltende. Darauf können wir uns verlassen. Und so ist er auch gemeint, als Trost, als Hilfe. Der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der ist auch alle Tage bei seinen Leuten. Aber wenn ich den dann auch hier in diesem Zusammenhang sehe, dann kommt mir noch ein anderer Gedanke. Wenn Jesus sagt, lehrt sie halten und ich bin jeden Tag bei euch, dann ist es vielleicht auch in diese Richtung gemeint, dass der Herr Jesus uns auch beobachtet. Wie leben wir? Einmal wird jeder von uns einmal vor Gott stehen, vor dem Thron des Herrn Jesus und Rechenschaft ablegen. Und da wird der Herr Jesus mit uns sprechen. Und wir wissen, wir können uns nicht herausreden. Warum? Weil der Herr Jesus ja die ganze Zeit bei uns war. Der war dabei. Wir können immer ehrlich sein. Ulrich Pazani hat immer wieder in den Predigten betont, dass Gott uns als verantwortungsvolle Wesen geschaffen hat. Das ist einfach wahr. Mit dieser Würde hat uns Gott ja beschenkt. Und verantwortungsvoll bedeutet auch, dass wir Antwort geben müssen auf unser Leben. Das, was wir bei den Menschen, die Christus noch nicht kennen und bei den Evangelisationen abends immer wieder auch, ja, dass wir sie dahin führen, gebt eine Antwort mit eurem Leben auf das Angebot Gottes. Das heißt, tretet auch heraus. Ja, sagt dazu ein Ja, mit, nicht nur mit eurem Mund, sondern mit eurem ganzen Leben. Das Gleiche gilt auch für diejenigen, die ihr Leben diesem Herrn schon anvertraut haben. Auch wir stehen weiter, ja, im Gespräch mit Gott und müssen Antwort geben für unser Leben. Wir werden von diesem unseren Heiland nie gezwungen für einen Dienst. Es hängt damit zusammen, dass es ihn nie ehren würde, wenn er seine Kinder unter einen Druck bringen würde, dass sie endlich das tun, was er will. Die ganzen Engel sind ja auch dabei und die wissen schon, ja, ob hier ein Christ etwas tut, aus freien Stücken, weil er seinen Heiland liebt oder weil er das mit zerknirschtem und mit einer miesen Laune tut. Gott zwingt nicht, aber er stellt grundsätzlich uns in Verantwortung und er sagt, was er möchte. Vor Christ wird heute Abend zum letzten Mal ausgestrahlt. Und Gott hat gesegnet und Menschen sind zum Glauben an Christus gekommen. Jetzt aber, wie soll es weitergehen? Da ist die ganze Gemeinde gefragt, wie soll es weitergehen? Es geht nicht nur um die, die ihr Leben Christus anvertraut haben oder zum wiederholten Mal einen Neuanfang gemacht haben, sondern es geht uns alle an. Genau wie auch bei der Geburt vom Xaver oder auch von der Naemi, da geht es nicht nur die beiden Kinder an, sondern es geht auch die Eltern was an. Wie geht es jetzt weiter? Oder Sepp, was meinst du? Ja, so wird es schon sein, ja. So gehört es. Ja, wenn man in einer Familie ist, dann haben die Familienmitglieder, selbst die Kinder, ja, da irgendwie drauf Rücksicht zu nehmen. Es kann sein, dass dann ein Kinderzimmer sogar geteilt wird oder mancher muss sogar raus. Naja, ihr wisst ja, wie es zu Hause ist. Aber so ist es auch in der Gemeinde. Wie soll es weitergehen? Was will denn der Herr Jesus, wenn Menschen zu ihm kommen? Möchte er, dass sie einfach hier zum Gottesdienst kommen, ab und zu stille Zeit machen und dann ihr altes Leben mit einem etwas frommen Anstrich weiterleben? Möchte er das? Oder kann es sein, dass man als Christ in ein Trainingsprogramm von Jesus gestellt wird? Schauen wir uns einmal den Bibeltext genauer an. Hier ist der Missionsbefehl und jeder Christ weiß, naja, das hat Jesus gesagt, das ist unser Herr, mein Herr, der das sagt. Es ist der Wunsch und der Befehl des Retters, einmal an die Jünger, die bei ihm waren. Und er hat drei Dinge hier gesagt. Einmal zu seinen Jüngern, ihr, meine Jünger, sollt gehen und weitere Leute zu Jüngern machen. Dann sollen diese getauft werden und diese sollen auch weiter gelehrt werden. Das sind die drei Dinge. Nun sind Menschen zu Jüngern geworden. Und was bald ansteht, wenn sie dabei bleiben, ja, ist auch die Taufe. So hat es Jesus gewollt. Die Taufe ist kein Zeichen, dass man nach der Taufe erst richtig ernst mit dem Christsein machen soll. Nein, der Ernst ist eigentlich schon bei der Bekehrung da. Ich wende mich zu Christus, um bei ihm jünger zu sein. Die Taufe ist nur ein Zeichen dafür, dass es geschehen ist. Ich kann deshalb manche Christen nicht verstehen, die sagen, ja, ich kann mich noch nicht taufen lassen, ja, weil, ja, danach muss ich ja mich ernster mit der Sache beschäftigen. Das ist eigentlich bei der Bekehrung so. Und dann heißt es, lehrt sie. Lehrt sie. Nun, wer soll denn lehren? Wer soll die jungen Christen lehren? Nur Prediger oder Pastoren? Nur die, die eben irgendwo in einer Bibelschule waren, 3 Jahre sich mit der Bibel beschäftigt haben, speziell damit beschäftigt haben, sind nur die gemeint? Sind es vielleicht nur ausgewählte Jünger, dass man sagt, nun, es gibt vielleicht Christen, die sind eben nur die Geretteten und die anderen, das sind die Jünger, die richtig erwählt sind? Hat der Herr Jesus mit dem Missionsbefehl nicht alle seine Nachfolger gemeint? Sind alle gemeint? Das heißt, bist auch du, wenn du Christus dein Leben anvertraut hast, bist du auch gemeint, dass du lehren sollst? Hier in unserer Gemeinde, zumindest alle Gemeindeglieder, haben bekannt, mein Leben gehört Christus. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung, um überhaupt Mitglied zu werden. Wenn das nicht klar ist, geht es gar nicht. Und es sind über 140. Und es sind noch andere da, die sich zwar noch nicht der Gemeinde anschließen konnten, aber auch das Gleiche bekennen. Die sagen, Christus ist mein Herr und mein Heiland. Ich habe mich in Buße und Glauben zu ihm gewandt. Er soll mein Leben bestimmen. Meint Christus nicht alle seine Nachfolger, dass wir lehren sollen? Ich bin davon überzeugt. Alle Jünger von Jesus sollen anderen helfen. Sollen anderen helfen, die im Glauben die ersten Schritte tun. Nun, wie sollen sie denn lehren? Wie sollst du lehren? Sicher zuerst einmal durch Erklären. Also vieles, was man, wenn man die Bibel aufschlägt und danach forscht, wo steht das Wort lehren, dann findet man bald, dass eine Erklärung hinterherkommt. Also der Herr Jesus hat gelehrt. Zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen, die hat er gelehrt. Oder den Nikodemus. Oder er lehrte seine Jünger, nachdem sie gefragt haben. Das bedeutet, er hat einfach das Wort Gottes dem anderen nahegebracht. Dafür gesorgt, versteht er es auch. Sich darum gekümmert, Zeit genommen. So war's. Wie soll man lehren? Durch Vorbild. Ich möchte einen Vers aus dem Lukas-Evangelium lesen, Lukas Kapitel 11, Vers 1. Da heißt es, Lukas Kapitel 11, Vers 1, und es begab sich, dass er ist der Herr Jesus, an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und dann sagt er weiter, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Also er hatte ein Bedürfnis, dieser Jünger. Jesus, bitte hilf mir, hilf uns, dass wir beten lernen. Können wir noch nicht. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Der Herr Jesus betet und seine Jünger, und dieser Jünger bekam den Wunsch, dass er das auch kann. Warum? Weil er an dem Herrn Jesus gesehen hat, wie er betet. Er hat ihn beobachtet. Und dann war es so, dass er merkte, ich kann es nicht so, ich stottere oder ich weiche der Sache immer wieder aus. Aber ich weiß, ich kann das eigentlich nicht so auf mir beruhen lassen. Ich brauche einfach Hilfe. Und das Vorbild von dem Herrn Jesus hat ihn da angespornt, darüber weiter nachzudenken. Wenn Jesus nicht gebetet hätte, die anderen auch nicht gebetet hätten, ja, dann hätte ihm vielleicht es auch gar nicht so gejuckt. Aber da hat er den Unterschied gemerkt. Jesus hat gesagt, zum Beispiel bei der Fußwaschung, ein Beispiel oder ein Vorbild habe ich euch gegeben, steht im Johannes 13, Vers 15, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das bedeutet, der Herr Jesus war nicht nur der Lehrer mit seinen Worten, sondern er war der Lehrer mit seinen Taten. Und Paulus hat genau das Gleiche aufgegriffen. In Philipper Kapitel 3, Vers 17, da heißt es, werdet meine Nachahmer, so sagt der Apostel Paulus, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandelt, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das bedeutet, der Paulus, der stellt sich auch als Vorbild dar. Er weiß, der Herr Jesus ist jetzt im Himmel, den können wir nicht sehen mit unseren Augen. Aber wir brauchen Vorbilder. Und dann hatte sich der Paulus auch da hinein begeben, dass er sagt, ich will Vorbild sein. Und andere auch. Und die schaut an, dass ihr dem nacheifert, dass ihr das auch tut. Wir brauchen das. Besonders diejenigen, die frisch Christus ihr Leben anvertraut haben, aber auch untereinander. Auch ich brauche das. Und ihr auch. Dem jungen Timotheus schreibt er, dieser Paulus, 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Verschiedene Dinge wird hier aufgelistet. Timotheus, wenn du über Christsein nachdenkst, hier hast du eine kleine Liste, bitte halte dich daran. Und es wird ein Segen sein für die anderen, die auf dich schauen. Dem Titus sagt er, Titus 2, Vers 7, im Allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Lehren durch Vorbild. Ich weiß, gerade im Vorfeld von unserer Evangelisation habe ich so manches Gespräch gehabt, bei dem habe ich so die Angst mitgespürt oder mitgehört. Da sagt man, ja, ich weiß so wenig zu antworten. Wenn da Menschen nach vorne kommen und die mich fragen, ich bin nicht so sprachbegabt. Ich kann mir so schlecht die Bibelstellen behalten. Ich bin mir so unsicher. All denen, die hier Ängste haben, möchte ich sagen, kein Problem. Gott kann unsere Schwächen gut gebrauchen. Wer sich ihm mit seinen Grenzen zur Verfügung stellt, wird gesegnet, wirklich. Und der Leib Christi wird auferbaut. Er wird von Gott gebraucht. Das Reden ist schon wichtig, aber wir hatten auch einen guten Redner, der von Gott begabt worden ist. Wichtig ist aber auch unser Vorbild, unser gutes Vorbild. Reden ist wichtig, damit man weiß, worum es geht. Und das Vorbild ist deshalb wichtig, dass man das, was geredet wurde, unterstreicht. Würden wir jemanden glauben, der die Wahrheit der Bibel wiederholt, aber sein Leben nicht danach ausrichtet? Würden wir jemand glauben, der sagt, ich bin Christ, aber völlig in der Welt aufgeht? Seine Ziele sind ganz anders wie die, die der Herr Jesus uns vorstellt. Jeder weiß, dass solche Menschen eigentlich nur Schwätzer sind. Sie reden da, aber sie tun es nicht. Jesus hat einmal zu den Pharisäern gesagt, ihr Heuchler, warum? Weil sie nach außen hin dies geben und nach innen hin was ganz anderes tun. Wie wichtig ist das Tun? Liebe Geschwister und Freunde, wie wichtig ist dies? Halt! Wie wichtig ist es tun? Es ist wichtig für die Rettung. Dabei müssen wir wissen, nicht unser Tun ist wichtig für die Rettung, sondern das Tun von dem Herrn Jesus. Er konnte uns nicht durch seine Worte erlösen. Er konnte ja noch nicht mal durch seine Taten der Wunder erlösen. Sondern er konnte uns nur mit seinem Leben erlösen, mit dem Letzten, was er geben konnte, Mehr ging nicht bei dem Sohn. Die Taten für unsere Erlösung sind wichtig. Die Taten des Herrn Jesus am Kreuz. Er hat gearbeitet und wir haben den Segen. So ist es doch. Warum können wir die Rettung durch Glauben an Christus anbieten? Nur deshalb, weil er gearbeitet hat. Bis zum letzten Blutstropfen. Weil es Karfreitag gab. Weil Christus grausam am Kreuz die Schuld aktiv auf sich genommen hat. Wie wichtig ist das Tun für die Rettung? Sie ist wichtig für unser geistliches Leben, für unser eigenes Leben. Was meint wohl der Herr Jesus, wenn er das Gleichnis vom Sämann den Menschen sagt? Der Sämann wirft den Samen auf verschiedene Böden. Und die Böden sind, so entwickelt sich auch der Same. Und dann hören wir jetzt seine eigene Auslegung. Die Auslegung des Herrn Jesus steht im Lukas-Evangelium Kapitel 8, 11 bis 14. Das Gleichnis aber bedeutet dies, so sagt der Herr. Der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind, das sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Dann Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Aber sie gehen hin, und jetzt wird ihr Leben beschrieben. Aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Ist es nicht so, dass wer sich in Sorgen, dem Reichtum oder dem Reich werden wollen oder den Vergnügungen dieser Welt hingibt, wenn das so eine ganz wichtige Position in seinem Leben wird oder vielleicht sogar die wichtigste und der sich alles andere ordnen muss, dann wird das geistliche Leben großen Schaden erleiden. Der Herr Jesus nimmt das Wort erstickt in den Mund und das bedeutet Tod. Das Tun bzw. das Nichtstun ist ein Zeichen, ob da Leben in mir ist oder nicht. Jakobus sagt es in seinem Brief, Kapitel 2, ich lese einmal diese Verse ab Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wer keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift. So spricht Abraham, aber glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wir sehen, dass Jakobus hier diese Stelle mit dem Wort Glauben mit für wahr halten erklärt. Also ein Glaube, der nur für wahr hält, dass es einen Gott gibt, dass das, was in der Bibel stimmt, dass das, was Jesus getan hat, alles wahr ist, aber keine Auswirkung hat für mein Leben. Da ist nichts da. Das ist tot. Da muss in meinem Herzen, ja, irgendwo es heißen, ja, wie kann ich dir auf diese Liebe antworten, mein Gott? Ich will das mit aller Schwachheit, mit allen Fettnäpfchen, die ich noch da hineintreten werde, aber ich will gehen. Ich denke, es wird hier sehr klar, dass eigene Leben, das geistliche Leben braucht das Tun im Glauben. Und dann? Für wen ist das Tun noch wichtig? Es ist wichtig für das Leben der jungen Christen, damit sie sehen, worauf es ankommt. Ich spreche kein Geheimnis aus, wenn ich sage, dass Kinder am besten durch Vorbild lernen. Wenn die Eltern sich selbst an die Regeln halten, die sie den Kindern ja beibringen oder auch einfordern, dann fällt es den Kindern leichter. Wenn man bei vollem Mund immer weiter spricht beim Essen, aber sagt den Kindern, du sollst nicht mit vollem Mund sprechen, aber die sehen immer wieder den Vater, der spricht mit vollem Mund. Das wird einfach nicht geglaubt. Ich kann mich noch an eine Begebenheit erinnern, für die ich mich heute noch schäme. Ich möchte es aber doch sagen. Ich wohnte mit meiner Familie noch in Litzelwalchen und fuhr einmal mit dem Roller zum Schwimmbad. Ich sollte meine kleine Tochter Johanna abholen. Leider hatte ich für sie den Helm vergessen. Nun egal, ich war dann dort, hab Johanna hinten draufgepackt und fuhr los. Da hielt mich die Polizei an und machte mich darauf aufmerksam, dass das so nicht geht. Und ich habe den Beamten angelogen. Ich habe gesagt, ich wohne nicht weit und habe den Roller geschoben, bis der mich nicht mehr sah. Ich werde nie vergessen, als meine kleine Tochter sagte, aber Papa, das stimmt doch nicht. Sie war ganz fassungslos. Und wie habe ich mich geschämt? Immer wieder sagte ich, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu sagen. Und dann hier, ja, meine kleine Tochter war noch Zeuge. Ich habe versagt. Ich habe noch gesagt, ja, ich habe gesündigt, ja, ich habe falsch gehandelt. Ich werde bei Jesus auch um Vergebung bitten. Und wenn ich den Beamten wieder finde, werde ich ihm das auch beichten. Nun aber trotzdem, mir war ganz klar, in diesem Moment habe ich durch mein Verhalten vieles zerstört oder zumindest mal ins Wanken gebracht, was ich vorher durch meine Worte immer wieder sagte. Du kannst nicht sagen, beten ist wichtig und du betest nicht. Bibellesen ist wichtig und du liest nicht. Gemeinde ist wichtig und du kommst nicht. Evangelisation ist wichtig und du bist nicht da. Man wird dich als Schwätzer und als Heuchler entlarven. Taten zeigen das Leben. Die Taten bringen mich nicht zum Leben, aber sie zeigen das Leben. Was hat Jesus befohlen? Was sollen wir durch Wort und Tat den jungen Christen lehren? Was sollen sie mitbekommen? Zum Schluss möchte ich zwei Dinge erwähnen. Und zwar Dinge, wo der Herr Jesus sagt, zuerst. Oder sein Bote, der Apostel, sagte, Vor allem. Zuerst vor allem. Und das bedeutet, dass man sich darauf konzentrieren kann. Es gibt viele Dinge in der Bibel. Gottes Reich zuerst. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch dies alles, was der Herr Jesus vorher gesagt hat, zufallen. Die Stelle ist bekannt. Wir haben sie oft gehört. Und bei manchen ist dann die Gefahr, kenne ich schon und vergessen. Aber wir Menschen sollten hier ganz bewusst dies nochmal neu hören. Wir trachten nach vielen Dingen. Und es ist auch gut, nach Dingen zu trachten. Zum Beispiel, die Schüler sollen nach guten Noten trachten. Ja? Schlecht, wenn man faul ist. Oder der Arbeiter soll danach trachten, dass er die Arbeit auch erhalten kann. Ja, dass er eine gute Arbeit macht. Oder auch der Fußballer soll danach trachten, dass er Tore schießt. Ja, wäre schlecht, wenn der bei einem Sturm ist und dann eine ruhige Kugel schiebt. Aber zuerst, es gibt hier ein Zuerst von unserem Herrn, der uns erlöst hat. Zuerst bedeutet das, wie kann ich dir, Herr Jesus, dienen? Wie kann ich in deinem Reich ein Segen sein? Wie ist das? Denn du hast gesagt zuerst. Wo setzt du die Schwerpunkte? Herr Jesus, und da will ich auch meine Schwerpunkte setzen. Und wir wissen, ein Schwerpunkt ist zum Beispiel, Jesus will Menschen retten. Er ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und da sollten wir mithelfen, mit dafür beten, mit dafür darum ringen. Denn es ist die Sache des Herrn Jesus. Und da freut er sich, wenn Menschen zu ihm kommen und wenn seine Braut sagt, mein Bräutigam, ich zeig dir meine Liebe zu dir, indem ich deine Wünsche mittrage. Gottes Reich soll vergrößert werden. Oder wenn der Herr Jesus sagt, solches tut zu meinem Gedächtnis. Ein Wunsch des Herrn. Dann muss es in unserem Herzen sein, ja, ich will diesem Wunsch nachfolgen. Warum? Weil er mein Herr ist. Ich weiß, es gibt Umstände, die uns abhalten. Es kann das Alter sein oder auch kleine Kinder. Ich weiß davon auch einiges zu berichten, zwar noch nicht vom Alter, aber von kleinen Kindern, dass es manchmal auch ja schwer ist. Und dass man auch manchmal nicht das tun kann, was man tun möchte. Aber Jesus kennt unser Herz. Aber eines wird er nicht dulden, Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit seinem Reich gegenüber. Ein weiteres Wort, was Jesus möchte, vor allem, das steht im 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Die Liebe in der Gemeinde ist keine Nebensache. Ist auch nicht so, wenn man sagt, na gut, wenn sie da ist, ist es gut, wenn nicht. Hauptsache die Lehre stimmt. Die Liebe untereinander gehört zu den Kerndingen. Paulus sagt, ja, wenn ihr auch Glauben hättet, ja, dass ihr Berge versetzen könntet und hättet der Liebe nicht, was würdet euer Glaube das nützen? Wisst ihr es? Nichts, gar nichts. Deshalb fordert der Herr Jesus, bittet, wünscht, auch durch den Petrus. Habt einander lieb. Wie geht das? Sicherlich zuerst einmal darüber, dass man die Gemeinschaft sucht. Ich kann nicht wirklich in einem großen Abstand jemand lieben. In einem großen Abstand wird man sich immer entfremden. Das wissen auch die Eltern, wenn die Kinder mal außer Haus sind, ja, dann ist es irgendwie auch so, dass man, naja, man freut sich, dass die Kinder da sind und so weiter, aber es ist auch etwas Fremdes da. Das hat man vorher, wenn man immer miteinander zu tun hatte, so nicht ganz erlebt. Vielleicht ist es noch drastischer bei Verwandtschaft. Ja. Wenn man den Kontakt nicht sucht, deshalb sind Feste gut. Ja. Familienfeste sehr gut. Und die sollte man auch pflegen. Dass man sich wieder trifft und wieder aufeinander zugeht. Liebe muss auch erarbeitet werden. Diese beiden Schwerpunkte möchte ich gerne, und darum bete ich auch zu Gott, dass er es hier schenkt in unserer Gemeinde. Gottes Reich zuerst und dass wir uns einander lieben, mehr und mehr. Ich weiß, dass für manche, die hier sind, diese Predigt sicherlich nicht einfach war. Das weiß ich auch. Aber ich habe diese Botschaft deshalb gesagt, weil ich euch lieb habe. Ich möchte nicht, dass Menschen hier über Jahre zum Gottesdienst kommen und einfach geistlich einschlafen. Irgendwann stehen wir alle vor unserem Herrn und der wird uns fragen, wie hast du gelebt? Und jeder, der geistlich einen falschen Weg einschlägt, soll vor der Begegnung mit Christus die Chance der Umkehr haben. Er soll es noch einmal hören. Das bin ich euch schuldig. Denkt darüber nach. Ist nicht das der Weg, den eine Gemeinde gehen soll hier? Zuerst Gottes Reich und dann Liebe untereinander? Ich hoffe, dass Gott diese Flamme entzündet, noch mehr entzündet, die er schon gegeben hat, dass dies zum Tragen kommt. Es wird Gott zu seiner Ehre dienen und uns zum großen Segen. Jeder ist dazu aufgerufen, seinen Beitrag zu leisten. Amen.